Wenn man merkt, irgendwie hänge ich gerade in irgendwelchen Grübelschleifen fest, du kannst dann schon in die Klinik gehen, wenn du sagst, dir hilft es da. Also je früher man sich helfen lässt, desto schneller ist es auch vorbei. Aber bei den meisten ist es natürlich so, dass es schon irgendwo immer oft so Ultima Ratio ist. Also in der Regel ist es so, dass du in der Klinik einfach mit Patienten kennenlernst, die kommen halt einfach rein und du weißt, sie sind ja wirklich auf der letzten Felge reingerollt. Aber das ist zum Beispiel ein Aspekt, womit man aufräumen sollte. Es ist, du musst nicht komplett am Ende sein und keinen anderen Ausweg mehr haben, um in die Klinik zu gehen.
Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland 3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Für die neue Staffel jetzt nach der Herbstpause habe ich mir vorgenommen, so oft wie möglich nicht im Studio aufzuzeichnen, sondern am besten bei meinen Gästen zu Hause oder an Orten, die ihnen was bedeuten. Und was soll ich sagen? Als ich Christian Brandes, a.k.a. Schlecki Silberstein, gefragt habe, wo wir uns treffen sollen, hat er mich mit seinem Vorschlag direkt ziemlich überrascht. Ja, und das lasse ich jetzt auch einfach mal so stehen, quasi als Mini-Cliffhanger für die nächsten 1-2 Minuten. So macht man das ja im Internet. Und damit kennt Schlecki sich aus. Er ist der Kopf vom Browser Ballett, einem der erfolgreichsten deutschen Satirekanäle auf Facebook, Instagram und YouTube. Seit neuestem machen er und sein Team auch eine Sitcom in der ARD, aber darüber haben wir dann irgendwie kaum gesprochen. Stattdessen ging es darum, wieso Schlecki als Jugendlicher von der Schule flog und bei der Bundeswehr landete. Dass er eine geheime zweite Künstleridentität auf Instagram hat und zugleich die großen sozialen Netzwerke am liebsten zerschlagen würde, weil ihre Algorithmen inzwischen so viel Macht über uns haben. Wir haben über sexistische Weihnachtsgeschenke geredet und warum das Brettspiel Monopoly Schleckis Meinung nach auf den Index gehört. Am Ende kamen wir auch noch auf eine Zeit zu sprechen, die gar nicht lange her ist und, glaube ich, in seinem Leben viel verändert hat. Schlecki hat nämlich Depressionen und war deshalb letztes Jahr in einer Psychiatrie. Hier bei Deutschland 3000 räumt er mit Klischees auf, die es über diese Einrichtungen gibt und teilt ein paar Dinge, die er von seinen Klinik-Buddies gelernt hat. Schlecki und ich kennen uns schon seit einigen Jahren, aber eigentlich kann man das nicht wirklich kennen nennen. Ich habe ihn früher als unheimlich cool und abweisend empfunden. So richtig geredet hatten wir tatsächlich noch nie. Und deshalb hatte ich vor dieser Begegnung zuerst auch ganz schön Respekt und habe mich im Vorfeld gefragt, spreche ich ihn jetzt drauf an, dass er damals irgendwie wie ein ziemlicher Arsch rüberkam? Zum Glück habe ich es gemacht, denn auch hier hat mich seine Antwort wieder sehr überrascht. So, aber jetzt genug geteased. Hier kommt eine gute Stunde mit Schlecki Silberstein. Wo kommst du gerade her?
Ich komme gerade schön von zu Hause.
Und wir sitzen an einem Ort, ich glaube, das hat sich noch nie jemand gewünscht, dass wir auf einem Friedhof aufzeichnen. Der ist bei dir um die Ecke und du hast mir geschrieben, da chillst du manchmal.
Naja, das ist hier mitten im Prenzlauer Berg, was ja eigentlich eine laufkundschaftfreudige Ecke ist. Das ist so eine Art Area 51. Ich habe das Gefühl, keine Sau weiß, dass hier mittendrin dieser Friedhof ist. Ich werde die Straße auch nicht verraten. Aber hier hast du eigentlich, hier kannst du immer chillen, hier kannst du lesen und es ist eine ganz coole Atmosphäre.
Und wie oft bist du hier?
Jetzt auch nicht wahnsinnig oft, aber ich denke mal so einmal die Woche streune ich hier schon rum, so zum frischen Luftschirmen.
Und hängst dann hier und wirst nicht gestört?
Nee, genau. Und ich finde das mal so lustig, wenn ich weiß, drumherum ist irgendwie total Betrieb, aber wir gucken jetzt hier gerade auf eine Mauer und die Leute, die hier wohnen, gehen seit Jahren an dieser Mauer vorbei. Ja. Und es gibt wirklich viele, die gar nicht wissen, was hinter dieser Mauer ist.
Genau. Und
die glauben, da kommt der Wedding, das ist aber gar nicht so.
Ich war eben auch ganz baff, als Schlecki mir das gezeigt hat. Wir kamen von so einer typischen lauten Berliner Straße hinter diese Mauer und da liegt plötzlich dieser sehr alte und auch gar nicht große Friedhof, auf dem nur noch so ganz vereinzelt Grabsteine stehen. Auf einem davon habe ich im Vorbeigehen das Todesjahr 1955 gesehen. Also ich glaube, hier ist wirklich seit mehreren Jahrzehnten niemand mehr begraben worden. Jetzt im Herbst liegt überall buntes Laub, es ist auch schon ziemlich kalt, aber die Sonne scheint. Und Schlecki friert, glaube ich, auch kein bisschen. Er hat eine dicke Jacke an und eine Schiebermütze auf und hat uns eben eine Parkbank neben so ein paar Spielgeräten ausgesucht. Hier sitzen wir jetzt also nebeneinander und er guckt beim Reden die meiste Zeit auch eher drüben auf die Mauer und selten mir direkt ins Gesicht. Ich finde an Friedhöfen ja immer so schön, also das hier muss man sagen, ist ein Friedhof, der hat jetzt nicht so Reihe an Reihe Steine, weil ich erst dachte, ist das jetzt pietätlos, wenn wir auf einem Friedhof aufzeichnen, aber ich glaube, es ist auch schon sehr, ja, und ist auch schon sehr alter, weil sonst, ich mag Friedhöfe auch dafür, dass man diese Steine anguckt und ja hinter jedem eine Riesengeschichte ist.
Oh ja.
Geht das
oh ja.
Manchmal so in deinem Kopf auch los oder bist du davon?
Ich mag vor allen Dingen irgendwie die Namen und so, also, ja. Oder auch wie so ein, also, ich frage mich, wer entscheidet, was auf Grabsteinen steht? Entscheiden das die Leute? Also viele sagen ja, wenn ich tot bin, soll das und das da stehen. Schwieriger finde ich es halt, wenn man es für andere machen soll. Wenn die Familie dann so, oh Gott, was schreiben wir drauf? Aber irgendwie ist es was anderes, als würde man Werbeplakate lesen. So die letzten Worte, die in Stein gemeißelt sind.
Ja.
Finde ich auch immer ganz interessant.
Ich war mal in den USA auf so einem jüdischen Friedhof und da fand ich richtig schön, da haben die draufgeschrieben, was so besondere Qualitäten der Verstorbenen waren.
Ah.
Also zum Beispiel, sie war eine großartige Gastgeberin oder er war ein toller Geschichtenerzähler. Und da, also das waren immer so 2-3 Beschreibungen und ich dachte so, boah, man wollte sofort bei der großartigen Gastgeberin am Tisch sitzen,
was
natürlich nicht mehr ging, aber das fand ich schön. Hast du da schon drüber nachgedacht? Weißt du, was bei dir draufstehen soll oder delegierst du das?
Nee, witzigerweise wurde ich letztens erst in einem Interview gefragt, was auf meinem Grabstein stehen soll. Und meine taktische Antwort war, unglaublich, dass er 400 geworden ist.
Okay, sehr gut. Das heißt, es werden noch gut 60 Jahre, du hast noch nicht die Hälfte geschafft.
Nee,
da kann man noch ordentlich was reinballern.
Genau.
Zum Beispiel einfach Entweder-Oder-Fragen. Die habe ich nämlich immer im Podcast. Silbermond oder Silbereisen?
Silbermond.
Warum?
Ich finde Silbermond gar nicht schlecht. Also die hatten, ich verwechsel die leider immer mit denen, die perfekte Welle gemacht haben.
Juli.
Ja, genau. Das.
Also aber, wen findest du jetzt nicht schlecht? Juli oder Silbermond?
Die sind doch eigentlich gar nicht voneinander zu unterscheiden. Deswegen finde ich, glaube ich, beide gut.
Okay. Wie nennen dich deine Freunde? Schlecki oder Christian?
Meine Freunde nennen mich Onkel Brandes sozusagen. Das sind immer so ganz, ganz viele meine Kinderbuddies. Ansonsten auf der Arbeit heiße ich Schlecki, aber im Privaten heiße ich Christian.
Onkel Brandes klingt wie jemand, ich muss sofort denken, wie man sich so auf die Schulter haut, wenn man sich sieht und wie jemand, der einem irgendwie Ratschläge gibt oder sich immer kümmert.
Nö, ich habe den
passt irgendwie das,
Onkel
Brandes,
es kam, ich fand es total schlimm, also als ich in die Elterngeneration reingewachsen bin, haben wir auch angefangen, unsere Freunde den Kindern als Onkel Jana oder Onkel Yannick vorzustellen.
Ah, okay.
Das ist so einfach total dumm. Wir haben gar nicht drüber nachgedacht, aber das war denn so. Und deswegen gibt's jetzt auch bei uns ganz viele Onkeln und Tanten, die eigentlich gar nicht verwandt sind mit den Kindern.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Nachteule.
Sudoku oder Kreuzworträtsel?
Kreuzworträtsel.
Hörst du eher auf deinen Kopf oder auf deinen Bauch?
Bauch.
Browser-Ballett oder Tapdance?
Was ist ein Tapdance?
Ja.
Steppen.
Nein, ich dachte, ja, von mir aus, ich dachte so an offene Tabs. Es war einfach das Wortspiel.
Oh nein, Entschuldigung.
Hätte ich es besser vorlesen sollen.
Browser Ballett.
Ihr habt euch aber auch umbenannt, ne? Früher waren es 3B.
Genau, es war erst das Bohemian Browser Ballett. Und es gibt auch keine großartige Geschichte. Das war einfach da. Und dann haben aber total viele Leute das Wort Bohemian nicht aussprechen können. Und das ist natürlich, wenn du eine Marke prägen willst, das ist natürlich Gift. Und deswegen haben wir irgendwann das Bohemian weggeknallt. Und jetzt ist es Browser Ballett. Kann man sich besser merken.
Das Bohemian Browser Ballett war eins der allerersten Formate von Funk und ging 2016 an den Start. Seitdem ballert das Team nahezu täglich auf den verschiedenen Social-Kanälen Memes und satirische Videos raus, meistens zu aktuellen gesellschaftlichen und politischen Themen. Da geht's mal um einen Mann, der unter gendergerechter Sprache leidet.
Rüdiger Schmidt hat alles versucht, um sein Leiden zu überwinden. Auch eine Schreitherapie.
Es heißt Ärzte, nicht Ärztinnen!
Aber es wurde immer schlimmer.
Schauen Sie mal, was ich gefunden habe. Hühnerinnenfilet. So geht das nämlich dann weiter.
Dann ums Sparen in der heutigen Zeit.
Ich würde gern ein Sparkonto eröffnen.
Ich kann nicht mehr. Er möchte ein Sparkonto eröffnen.
Und am Ende wollen Sie vielleicht noch Zinsen auf Ihr Geld oder was?
Oder um Boulevardjournalismus.
Herr Reichert, dringende Redaktionssitzung, Massencrash auf der A7.
Gibt es
Tote? Ja, es war ein Schulbus dabei.
Fotos der Toten?
Hochauflösend, das jüngste Opfer ist erst 11.
Ich kann die Klicks schon hören.
2019 wurde das Browser-Ballett mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Damals meinte die Jury, Zitat, solcher Humor tut weh. Soll er auch. Durch die Brust ins Hirn. Seit kurzem passiert genau das auch in der ARD-Mediathek. Die neue Sitcom heißt auch Browser Ballett, spielt hinter den Kulissen einer fiktiven Late-Night-Show und ist gespickt mit Gastauftritten von Klaas-Häufer Umlauf über Karl Lauterbach bis hin zu Michaela Schäfer. Ich habe auch zum Browser Ballett direkt eine Frage, nämlich wie stehst du zu Sitcom-Lachen aus der Konserve, dafür oder dagegen?
Das kommt ganz drauf an. Und witzigerweise bei unserer aktuellen Browser-Ballett-Sitcom hatte ich manchmal das Gefühl, einfach doch mal zu experimentieren mit Lachern aus der Konserve. Ich kann dir nicht sagen, was ist. Es gibt dem Ganzen so ein anderes Gefühl. Also, na klar, sagt man Lacher aus der Konserve, das machst du, wenn der Witz irgendwie nicht lustig ist. Und das stimmt auch ganz oft. Mhm. Aber ein guter Gag und ein Lacher aus der Konserve, der hat irgendwie nochmal so was Heimeliges. Das erinnert mich immer so ein bisschen an Schrecklich nette Familie, wo eigentlich auch ganz gute Gags waren, die man heute alle gar nicht mehr erzählen darf. Aber ich habe mich dann am Ende dagegen entschieden, weil es halt nicht mehr zeitgemäß war. Aber irgendwie mag ich manchmal Lacher aus der Konserve.
Okay, also es ist nicht mehr zeitgemäß. Das ist ja auch interessant. Ich gucke viel zu wenig Sitcoms. Ich habe immer selber, hat mich das so abgeschreckt, dass so Witze für mich vorgekostet werden sozusagen und vorgelacht. Aber ich wusste nicht, dass man es... Wenn du jetzt sagst, nicht mehr zeitgemäß, eigentlich nee, auch gar nicht mehr macht. Mehr.
Aber da, also dann ist es eigentlich auch schon wieder zeitgemäß. Also ja, das war ja das, was ich sozusagen in Redaktionssitzungen manchmal so angesprochen habe. Das ist so ausgelutscht, dass es schon wieder neu ist, weil keiner haut eine Lache aus der Konserve rein. Und ich fand es auch so witzig, ich hätte gerne neue Lache aus der Konserve aufgenommen. Mhm. Und zwar deutsche Lacher. Mhm. Es gibt ja die US-Lacher, die sind hahaha, aber deutsche Lacher sind immer so, oh, oh,
und so Schenkelklopfer.
Genau so, oh, oh. Oder, also der deutsche Lacher ist eher so, oh Gott, das, oh Gott, darf ich jetzt lachen?
Oder so ein kollektives,
genau.
Oh, das wäre richtig gut.
Und dann hätte
gut.
ich gerne so eine ganz frische, neue deutsche Konserve aufgenommen mit einem, keine Ahnung, mit einem Dieter Nuhr-Publikum oder so. Aber das wäre dann alles zu aufwendig gewesen. Das hat einfach keine Lacher. Das muss man sogar selber lachen bei uns.
Anstrengend, wirklich anstrengend. Wenn deine Frau dir zu Weihnachten einen Fallschirmsprung schenkt, freust du dich oder kriegst du Angst?
Dann würde ich mich aufregen, weil es in meinen Augen sexistisch ist. Ich finde, dass Männer und gerade auch Väter werden unter Weihnachtsbaum sehr sexistisch behandelt. Es gibt immer nur Alkohol, Fallschirmsprünge, irgendwas
wirklich?
Für die Werkstatt.
Was ist denn gegendert an einem Fallschirmsprung?
Das ist, du bist ein Mann, muss aus dem Fallschirm springen, wie ein Fallschirmjäger. Das ist etwas, wo du deinen Mut beweisen kannst. Ich würde sagen, nein, ich bin ein Mann mit Gefühlen und ich will hier nicht zu Weihnachten so ein Klischee ansprechen.
Aber
was denkst du eigentlich?
Aber sie könnte es ja mitmachen. Ja,
das ist was anderes. Das wäre eine gemeinsame Erfahrung.
Ja, von mir aus. Also ich habe mir vor Wochen irgendwann, ich habe immer so eine Notiz im Handy mit den Gästen, die so kommen.
Ja.
Und dann habe ich mir irgendwann reingeschrieben, wäre Schlecki der Typ für einen Fallschirmsprung und habe jetzt versucht, es in die Entweder-Oder-Fragen reinzuquetschen.
Okay, aber ganz gut. Ich würde nie im Leben Fallschirmspringen. Niemals. Also es ist einfach statistisch gesehen, du kannst dabei draufgehen und wenn was schief geht, geht alles schief. Ich verstehe es nicht. Also es gibt so viele coole Nervenkitzel. Ich bin absolut kein Fallschirmspringer-Typ.
Was wäre der bessere Nervenkitzel für dich?
Der bessere Nervenkitzel wäre, wo genauso viel Adrenalin kommt, was weiß ich, bei irgendeiner Open Stage einen Song spielen, was ich noch nie gemacht habe. Mhm. Das wäre, glaube ich, noch viel mehr Nervenkitzel und ich kann nicht dabei sterben.
Du hast richtig viele Instrumente, habe ich gehört.
Ja.
Aber ich habe dich nie Musik machen hören oder sehen.
Vielleicht hast du mich schon hören sehen.
Wo zum Beispiel?
Na, ich würde sagen, ich bin ein nicht erfolgreicher, aber auch kein erfolgloser Mucker auf Instagram. Aber das ist halt so mein Baby. Also keiner weiß, dass ich dahinter steck. Und das finde ich auch cool, weil nur so funktioniert für
das
mich
heißt,
Musik.
Das heißt, du hast so einen Finsta, so einen Account, dem niemand dir zuschreibt.
Genau.
Auf dem du Musik machst.
Genau.
Wie viele Abonnenten hat der?
Das sind jetzt auch nur irgendwie so, ich glaube, weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht, ich glaube so um die 6.500 so, also auch, das habe ich auch schon ewig. Da sind nichts Großes, da gibt's jetzt auch kein großes so, wow, bist du geil, sondern das sind immer so interessierte Leute. Da singe ich auch nicht, das ist halt alles nur
instrumental. Schade, ich dachte gerade schon, nächster Kandidat für Masked Singer.
Nee, ich singe da nicht. Dann könnte man mich ja, ich habe ja gesagt, dass ich habe eine charakteristische Stimme, da würde man mich ja erkennen. Nee, das ist alles nur Instrumentalkram. Es gibt eine Riesenszene von Leuten, die auch gar keine, also das sind Musiker, die einfach Musik cool finden. Mhm. Und dahinter steht auch gar nicht so das Teil, dass sie irgendwie bekannt werden wollen, sondern viele sagen auch, Bekanntheit korrumpiert irgendwo und so macht es einfach Spaß und es soll auch ein Hobby bleiben.
Interessant, das finde ich total gut. Also so, weil du schon so einen kreativen Job hast und wenn man den überall auflädt mit Leistungen und viele Leute erreichen, das ist ja richtig gut, ein Teil davon so.
Ich würde wahnsinnig werden, also das ging gar nicht. Also ich würde einfach immer wieder meine eigene Eitelkeit stolpern und würde mir den Kopf machen, ob das denn erfolgreich ist oder nicht. Also das wäre absolutes Gift und deswegen mache ich es auch nicht.
Aber ist das alles so grob ein Stil und wie würdest du den beschreiben?
Nee, alles Mögliche. Also ich habe mir jetzt gerade ein Akkordeon zugelegt.
Geil.
Und mit dem Ding. Was ich interessant finde ist, wenn du jetzt Akkordeon-Tutorials dir reinpfeifst, dann siehst du unglaublich viel so Volksmusik oder Polka, auch ein bisschen Ska. Aber was es fast gar nicht gibt, sind irgendwelche, keine Ahnung, so Rockkisten oder Nirvana oder so. Es gibt ganz wenige Cover-Songs auf dem Akkordeon. Mhm. Und eigentlich ist dieses Instrument mega geeignet, auch für Grunge zum Beispiel.
Okay.
Und dann ist es auch so, das sind dann keine richtigen Songs, sondern dann, keine Ahnung, dann spielt man einfach mal irgendwie Smells Like Teen Spirit auf dem Akkordeon. Das ist einfach cool.
Und das kannst du jetzt?
Ich kann es nicht am Stück, aber weil wie gesagt, ich habe es gerade erst gelernt und es ist sau schwer. Aber ich weiß, wie es klingen wird, wenn ich es am Stück spielen kann. Aktuell nehme ich es noch auf und muss es zusammenbasteln.
Oh Mann, das würde ich ja jetzt so gerne direkt hören. Mann, falls ihr Deutschland 3000 auch auf Instagram folgt, schaut doch mal in unser Story-Highlight mit Schlecki. Da hat er angekündigt, wer seinen geheimen Musik-Account tatsächlich findet, der oder die kriegt ein Ständchen. Also, falls ihr ihn entdeckt, lasst es mich bitte wissen, ja? Das finde ich richtig gut, weil Akkordeon ist wirklich das eine Instrument, das ich in meinem Leben noch lernen will.
Mach es.
Finde, genau, du beschreibst dieses, es ist immer entweder Volksmusik oder aber in ganz vielen anderen Kulturen ja so ein richtiges Sehnsuchtsinstrument. Also in im argentinischen Tango,
ich war in Frankreich
auf Festen, wo es ein Akkordeon gab und die ganze Atmosphäre hat sich verändert und es ist so schön, man kann wirklich so, also ich bin noch nicht auf Grunge gekommen.
Ein völlig unterschätztes Instrument, ich kann nur jedem empfehlen, das anzufassen, weil es ist auch einfach zu lernen. Also man hat auf der einen Seite die Klaviatur, da muss man filigran für sein, auf der anderen Seite hat man aber die einzelnen Bassknöpfe und da liegen die Akkorde drauf. Das heißt, du kannst unglaublich schnell so auf Akkordebene, kannst unglaublich schnell Erfolge feiern und das Geile an dem Teil ist, du bist in diesem Instrument drin. Das ist bei Keim. Also,
kannst du mit dem Körper so richtig mitgehen.
Du hast den Blasebalg vorm Körper und die Töne sind ja immer nur so laut, wie du drückst. Das heißt, dein ganzer Körper gehört eigentlich zum Instrument dazu. Und das ist eine sehr immersive Erfahrung, nennt man das, glaube ich.
Ja. Oh, das hast du mir Lust gemacht. Weil ehrlich gesagt, ich habe das immer so geparkt. Ich habe gedacht, das kann ich auch mit 40 noch lernen. Und jetzt habe ich direkt wieder Lust.
Du, und die Dinger, die kriegst du auf Kleinanzeigen hinterhergeschmissen. Also das ist, musst du gucken, sind viele Dachbodenfunde dabei, und die Teile sind relativ robust, aber eBay ist immer voll davon.
Das ist gut zu wissen. Fallback-Option. Wann hast du angefangen mit Musik machen, schon als Kind?
Ja, also ich hatte irgendwann mir mal eine E-Gitarre zu Weihnachten gewünscht und dann habe ich halt eben mit Gitarre angefangen und habe immer Bock gehabt und dann irgendwann auch auf andere Instrumente, was einfach wirklich wahnsinnig viel Spaß macht, weil es so eine von den Sachen ist, wo man so richtig schön in so einen Flow kommen kann, also wo du gar nichts denkst und irgendwie so ganz andere Dinge, ganz andere Impulse aus dir selber und aus diesem Instrument und aus der ganzen Materialität kommen und das ist eine total beruhigende, ich möchte sagen spirituelle Angelegenheit für mich.
Du bist nach der 10. von der Schule geflogen.
Genau.
Ich versuche jetzt gerade das alles so in ein Bild reinzukriegen. Was warst du damals für ein Typ?
Ich war ein ganz klassisches Störkind, auf jeden Fall. Bei mir war es einfach so, ich muss einfach ganz schwer annehmen, dass ich sozusagen, egal wo ich war, habe ich nach Anerkennung gekämpft. Und die beste und schnellste und billigste Anerkennung bekommst du, wenn du provozierst. Und deswegen war ich ein Schüler, dem jetzt auch egal war, dass das gerade Unterricht ist, sondern ich habe da irgendwie auch mal wahnsinnig viel Scheiße gebaut. Und ich sag heute, ich habe es nicht böse gemeint, ich habe einfach die Aufmerksamkeit gebraucht, die ich vielleicht vorher in meinem Leben nicht bekommen habe. So habe ich mir das alles zurecht analysiert. Und dann bin ich halt eben irgendwann von der Schule geflogen. Absolut gerechtfertigt. Also das war so schwierig. Ja, doch gerechtfertigt.
Und warst du damals sauer oder hast du gedacht, ha, jetzt erst recht?
Nee, ich habe natürlich gesagt, ha, alles Idioten. Also ich war, wie alt war ich? Ich glaube, ich war 16, 17 oder so. Und natürlich war ich im Recht und natürlich musste ich es allen zeigen. Ich wusste gar nicht, wie ich es denen zeigen könnte, denn dann müsste ich ja an eine andere Schule gehen und da bessere Noten schreiben. Dazu war ich ja gar nicht in der Lage. Aber ich habe das dann relativ schnell abgefrühstückt, so intern. Aber ich merke es, dass es immer noch...
Wie war es abgefrühstückt? Das Thema von der Schule fliegen oder Abi?
Ja, nee, das Thema Abi habe ich dann trotzdem noch in Anlauf genommen. Bin dann nochmal sitzen geblieben und was auch eine wahnsinnig wichtige Erfahrung für mich war. Und
Weil ich habe
wirklich, mein Plan war, ich schaffe es einmal durch die komplette Schullaufbahn, ohne ein einziges Mal für die Schule machen zu müssen. Das hatte ich mir einfach so vorgenommen. und ich war wahnsinnig kurz davor. Und dann bin ich aber sitzen geblieben, ich glaube, es war die 11. oder nee, die 2.10. bin ich sitzen geblieben auf der anderen Schule. Und das war unglaublich wichtig für mich, weil ich einfach da gemerkt habe, nee, mein lieber Freund, So funktioniert das Leben nicht. Und ich will überhaupt nicht wissen, was aus mir geworden wäre, wäre ich damit durchgekommen. Deswegen, ich war wahnsinnig enttäuscht, aber auch sehr schnell gesagt, ich glaube, das war wichtig. Es fühlt sich total wichtig gerade an.
Und bist du dann, also hast du dann so eine 180-Grad-Drehung gemacht und angefangen total hart zu arbeiten, oder?
Ich habe eine 180-Grad-Drehung gemacht. Ich habe unglaublich hart gearbeitet und habe dann statt 5 und 4 gekriegt. Also ich habe ja, aber es hat gereicht.
Für Abi und dann 5, ich glaube, dann hast du Wehrdienst gemacht.
Genau. Also ich wollte erst, ich wollte ja gar nicht zur Bundeswehr. Ich habe mich aber nur leider Gottes viel zu spät um Zivi-Platz beworben. Hm. Das heißt, ich musste zur Bundeswehr aus Fahrlässigkeit. Genau. War aber auch eine coole Erfahrung.
Ja, kann ich mir vorstellen, dass das dann nochmal so eine Schippe Disziplin draufgelegt hat. Oder die es zumindest versucht haben. Da.
Nee, im Gegenteil.
Nee. Oh Gott, okay.
Die Bundeswehr war immer schon ein wahnsinniger Sauhaufen. Ich habe unglaublich viel darüber gelernt. Was ich total geil fand, war, ich war das erste Mal in einem Milieu, das sich aus unterschiedlichen Milieus zusammensetzt. Mhm. Das fand ich cool. Und das hat man ganz, ganz selten. Und auch gerade jetzt merke ich so, ich lerne ja eigentlich fast nur einen Menschenschlag kennen, der wie ich irgendwie aus diesem ganzen halb akademisch, also die meisten haben Abitur oder die meisten sind in den Medien, und das fand ich unglaublich krass, weil ich da gesehen habe, dass Leute, die von der Hauptschule kommen oder die eine Malerlehre machen, dass die locker und viele beißend intelligent sind, ne? Aber die haben halt einfach gesagt, ich für mich oder aus meiner Familie oder da, wo ich herkomme, da spielt dieses Thema Studium und so gar keine Rolle, aber es waren halt einfach unglaublich intelligente Leute. Nicht alle, aber überraschend viele.
Ja. Ja, das ist auch, das stelle ich auch fest. Das letzte Mal, wo ich das so richtig aktiv tatsächlich hatte, war Fahrschule. Ne? Ja, das ist auch nochmal so ein Ort. Alle wollen das gleiche lernen, kommen da einmal zusammen, nachdem sie jahrelang getrennt wurden.
Nein, man muss ich immer so unterscheiden zwischen Bildung und Intelligenz. Ne? Also natürlich, du kannst da wahnsinnig viel lernen, du kannst belesen sein, du kommst aus einem sogenannten bildungsnahen Haushalt kommen, dann hast du halt wahnsinnig viel Bildung auf der Festplatte. Mhm. Aber so eine normale Intelligenz, so eins zu eins zusammenzuziehen oder eine Situation irgendwie schnell zu raffen oder schnell aufnahmefähig zu sein, das hat erstmal mit Bildung nichts zu tun. Und da ist es auch wurscht, ob du jetzt aus einem Haushalt kommst, denke ich, in dem jetzt nicht so viel gelesen wird. Denn das ist einfach das, was dein Hirn so drauf hat.
Ja. Was hat dich politisiert?
Ich bin eigentlich gar nicht politisch.
Nein.
Nee, ich bin da immer nur so reingerutscht. Aber ich würde sagen, was mich politisiert hat, war, Gerhard Schröder wollte und hat auch Kohl abgehängt. Und ich war in der Zeit, war ich ein unglaublicher Gerhard Schröder-Fan.
Ende der 90er war das, ne?
Genau. Und ich war auch auf Veranstaltungen mit ihm und habe ihn da gehört und fand's total geil. Ich kann dir gar nicht sagen, warum. Also ich glaube, es kam damit, weil ich da angefangen habe, Zeitungen zu lesen und einfach grundsätzlich schon dachte, ich muss jetzt irgendwie politischer sein. Und natürlich war Kohl scheiße und Schröder cool. das war so. Aber das liest dann auch nach. Also bist nicht mehr so ein Ultra von Politikern.
Ich frage das auch deshalb, weil du in dem Fragebogen, den wir den Gästen immer vorher schicken, geschrieben hast, die größte Herausforderung in deinem Job ist, dass es immer schwerer wird, seine ureigene Meinung zu identifizieren.
Absolut.
Warum?
Ich muss halt ganz oft zweimal, dreimal, viermal überlegen, wenn ich etwas lese oder sehe oder, also zum Job in einer Satire-Redaktion gehört ja, erst einmal eine Nachricht wahrzunehmen und dann dazu eine Haltung zu entwickeln und das Ganze dann eben wieder zu transportieren in eine Botschaft. Und ich merke, dass ich immer größere Probleme habe, eine Haltung zu entwickeln. Also ich kann halt relativ schnell abgleichen mit meinem Umfeld oder mit Social Media, was eine Haltung ist, aber ich weiß noch nicht, ob es meine ist. Und manchmal ist es auch so, dass wenn du einfach schnell arbeiten willst, dann nimmst du halt die Meinung, die halt schon die meisten haben, die im Raum sind. Aber dann hinterher denke ich mir immer so ganz oft, wow, aber fühle ich das eigentlich auch so? Und ganz oft bin ich so an so einem Punkt und sage, ich weiß es nicht, ich habe keine Haltung. Bin ich doof? Also, oder ist es okay, kann man auch mal gar keine Haltung haben oder so? Und das finde ich aktuell in meinem Job das Herausforderndste.
Hast du ein Beispiel, wo du zuletzt so richtig nochmal umschwenken musstest oder überfordert warst, dir eine Meinung zu bilden?
Naja, es gibt halt so ein Beispiel, da geht's zum Beispiel um das Thema, jetzt gerade aktuell um das Thema Impfpflicht. Ich hätte halt auch gesagt, lange Zeit, das geht nicht, Leute. Das können wir einfach nicht machen. Mhm. Also das muss in irgendeiner Form freiwillig sein, scheißegal, wie viele Leute danach schreien. Hab dann auch überlegt, ist das eigentlich so und bin ich und vor allen Dingen auch, bin ich überhaupt qualifiziert zu einer Haltung? Ich habe ja überhaupt gar keine Ahnung. Und jetzt merke ich halt langsam, wenn ich mir zumindest in Deutschland die Impfquoten angucke, und dass es halt eben auch so die ersten Stimmen gibt, die sagen, Leute, die keinen Bock haben, sich impfen zu lassen, die nehmen auch so ein bisschen die Allgemeinheit in Geiselhaft. Ja. Und dann höre ich ein Argument und dann ändert sich da meine Haltung. Und so offen will ich auf jeden Fall immer bleiben. Ich glaube, ich bin ganz, 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 ganz lange durch die Gegend gerannt und hatte halt so meine eine Haltung, von der ich gar nicht wusste, dass es meine ist. Und die durfte dann wirklich nur unter Schmerzen verändert werden. Und das ist jetzt zum Glück anders.
Oh ja, die Impfpflicht. Die war ja hier vor 2 Wochen schon mal ausführlich Thema mit MIT. Und es war spannend zu beobachten, wie sich in der Zwischenzeit die Debatte darüber verändert hat. Lange Zeit hatten Politikerinnen und Politiker so eine Maßnahme ja kategorisch ausgeschlossen. Mittlerweile zeigen sich aber nicht wenige offen dafür oder nehmen zumindest parteiinterne Diskussionen darüber auf. Und auch in der Bevölkerung scheint sich die Stimmung zu ändern. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest sind inzwischen 57% der Deutschen für eine allgemeine Impfpflicht ab 18. Nochmal deutlich mehr, nämlich 74%, befürworten eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen. Viele von Ihnen haben also ihre Meinung geändert. Was würdest du denn sagen, ist das Kernziel vom Browser Ballett?
Das Kernziel vom Browser Ballett ist Unterhaltung für die Mitte. Es klingt völlig langweilig, aber wir hatten irgendwann damit experimentiert, relativ früh schon eigentlich so in alle Richtungen auszuteilen. Also wir haben uns über Linke lustig gemacht, wir haben uns über Rechte lustig gemacht. Wir haben irgendwann gesagt, lass uns doch gar nicht gucken, ob es eine politische Richtung gibt, über die wir uns lustig machen, sondern lass uns einfach gucken, da, wo es ins Extrem geht, da machen wir uns drüber lustig. Und das hast du halt in allen Bereichen. Und ich glaube, das würde auch jeder aus dem Team sagen, dass das unser Anspruch ist, da vor allen Dingen auch möglichst unberechenbar zu bleiben. Und das Ganze hat halt eben auch den Zweck, dass, wenn ich zum Beispiel Scherze mache über Linke oder über Grüne, über die man wahnsinnig viele Scherze machen kann, dann weiß ich natürlich, da lacht der Rechte drüber. Ne? Und natürlich kann es passieren, dass du Applaus von rechts bekommst. Kann alles sein, wenn es dir gefällt, mir egal. Aber vor allen Dingen bin ich dann in meinem nächsten Clip, wenn ich mich halt über ein rechtes oder erzkonservatives Spektrum lustig mache, dann nehme ich die gleichen Leute ernst. Und wenn ich jetzt nur sagen würde, ich mache jetzt so eine ganz klassische linksgrüne Elfenbein-Satire, dann würden die schon sofort abschalten. Also dann hätte ich sozusagen, dann würde man mir eine Agenda nachsagen und dann kann ich auch gar nicht mehr in die Köpfe reinkommen. Deswegen ist das erstens eine Sache so Satire für die Mitte oder Humor oder Unterhaltung für die Mitte, eine Sache, mit der wir uns im Team mal identifizieren können und ich finde es auch richtig.
Das ist interessant, weil das da gleichen sich ja unsere Ansätze sehr. Ne? Als ich mit Deutschland 3000 angefangen habe, bei der 2017er Bundestagswahl, da war es auch so, dass wir gesagt haben, wir müssen die alle gleichermaßen behandeln und kritisieren, damit man uns nicht eine Richtung überhaupt auch nur nachsagen kann. Und ich würde auch von mir sagen, nee, das gelingt uns auch nach wie vor. Trotzdem passiert uns beiden das unter unseren Formaten und vielen Formaten bei Funk ständig, dass es immer heißt, ja, die sind doch komplett linksgrün versifft oder irgendwie super einseitig. Wie erklärst du dir das?
Also uns nicht. Ich habe letztens noch gehört, wir sind das Nazi-Ballett. Ich weiß nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, woran es liegt. Am Ende ist es ja auch so, du hast halt eine Meinung und da, wo Funk draufsteht, ist auch Funk drin und Funk hat sein Image und ich glaube, dass das Image von Funk auch ganz oft auf die einzelnen Formate abschlägt. Es bringt ja auch nichts, das Ganze dann mit der Brechstange zu korrigieren. Solange man das macht, was einem Spaß macht, ist ja okay. Was ich halt schade fände, wäre, wenn eben genau das passiert, was ich bei einigen Formaten beobachte, die ich jetzt nicht namentlich nennen brauche, aber wo ich einfach schon vorher weiß, welche Klientel sie bedienen, dann finde ich es halt künstlerisch auch nicht mehr spannend. Also es gibt Formate, die gerade auch so für die Schwiegerelterngeneration gedacht sind. Da liegt es in der Natur der Sache, dass du auch jetzt keinen mehr so wirklich in den Sessel drücken willst, sondern das ist eher so, ich glaube, in der Generation ist es auch so, du schaltest ein, weil du auch das hören willst, was du gerade eben mit deinem Partner schon am Tisch besprochen hast. Also da geht es auch, glaube ich, gar nicht mehr so um die große künstlerische Herausforderung.
Es sind Szenen, die betroffen machen. Immer mehr Großstädter flüchten aufs Land. Sie fliehen vor Lärm, Verkehr und Gedränge im Biomarkt.
3 Personen auf 85 Quadratmeter Altbau. Da ist auch kein Leben mehr.
Bürgermeister Jürgen Schwochow kümmert sich um die Versorgung der Neuankömmlinge. Seit Monaten versucht er, der Städterschwemme Herr zu werden.
Wir haben gesagt, hier kommen gut ausgebildete Fachleute. Wer braucht Yogalehrer oder Modedesigner? Wir haben hier 10 Yogalehrer, keinen einzigen Klempner.
Wir können vielleicht auch dazu sagen, wir haben auch mal quasi nicht wirklich zusammengearbeitet damals, aber unter einem Dach gearbeitet, 2017, seitdem kennen wir uns.
Genau.
Da saßen wir in der gleichen Firma, in den gleichen Räumlichkeiten. Und ich weiß aber noch, ich habe da jetzt auch noch drüber nachgedacht, damals habe ich immer das Gefühl gehabt, dass dein Team und vor allem du da wie so unter so einer gläsernen Glocke war. Man kam da nicht so richtig ran. Du warst eher so der abweisende Typ, der da so durch die Gegend schlufte und so ein bisschen so grummelig immer so Schultern hochgezogen. Das hat sich geändert, finde ich. Wir haben jetzt letzten Sommer gedreht zusammen und da dachte ich, huch, Schlecki ist ganz anders drauf. Warum? Wie warst du damals? Warum war das so?
Unsicher, eine nackte Unsicherheit. Ich meine, Unsicherheit, die kompensiere ich grundsätzlich mit Arroganz und damit, dass ich abweisend bin. Das habe ich irgendwann gelernt. Und wenn ich mich in irgendwelchen Situationen nicht besonders sicher fühle, dann habe ich mir hinterher immer von Menschen, die ich da noch nicht abgefuckt habe, sagen lassen: Du, als ich dich kennengelernt habe, da fand ich dich irgendwie total unmöglich, irgendwie total abweisend. Und wenn man dich länger kennenlernt, dann weiß man, so bist du ja eigentlich gar nicht. Und ich bin mir ziemlich sicher, das ist irgendwie so eine Art, oder ich weiß es auch, das ist eine Art Rüstung.
Interessant. Ja, wie eine Rüstung. Das war wirklich, das finde ich interessant, dass du das sagst. Es war wie eine Rüstung, an der man so abgeprallt ist, aus zwei Metern genau. Entfernung schon. Aber ich hätte nie gedacht, dass es Unsicherheit ist, weil es natürlich vor allem mich verunsichert hat auch.
Ja, das ist ja der Trick.
So, ja,
also funktioniert, wenn man, ich habe ja nicht gesagt, dass ich schlecht gemacht habe. Ich hab auf einem sehr hohen Niveau meine eigene Unsicherheit kaschiert.
Und woher kam die? Ich meine, du hattest dein Team von Comedy-Autoren, ihr wart super erfolgreich. Was hat dich verunsichert?
Naja, man darf ja nicht vergessen, dass ich, oder ich darf nicht vergessen, dass ich ganz, 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 ganz lange immer alles allein gemacht habe. Also ich hab nie in Teams gearbeitet und ich habe auch eigentlich nie so wirklich mit Menschen gearbeitet, sondern
mit Memes.
Ja, so, und ich habe eigentlich wahnsinnig lang, fast mein ganzes Leben lang so eher so in meiner eigenen Suppe gekocht und habe das dann auch lernen müssen aus diesem relativ autistischen und auch sehr selbstgerechten Arbeitsethos rauszukommen und mich in Gesellschaft zu schlagen.
Das muss ich vielleicht noch kurz erzählen, weil das nicht alle wissen. Vor dem Browser-Ballett arbeitete Schlecki als Werbetexter und war nebenbei Blogger. 2010 startete er die Seite Spiegel Offline, auf der er alle möglichen Kuriositäten aus dem Internet sammelte. Ein anderes Projekt, Spleen24, war ein Tumblr, bei dem Menschen anonym ihre witzigsten Spleens einreichen konnten. Man könnte sagen, Schlecki hat Memes schon gefeiert, bevor wir überhaupt das Wort kannten. Aber klar, da hat er vermutlich die meiste Zeit einfach alleine vorm Computer gesessen und höchstens virtuell Kontakt mit anderen Menschen gehabt. Ich bin gerade jedenfalls ganz, ja, erleichtert, dass ich mich getraut habe, ihn auf damals anzusprechen und ihm zu sagen, dass er echt nicht so ein Sympath war. Dass die Erklärung dafür ausgerechnet Unsicherheit sein könnte, darauf wäre ich sonst nie gekommen.
Aber also das, was du sagst, da bist du in einer sehr illustren Gesellschaft. Das ist wirklich ein Muster, an dem ich auch versuche zu arbeiten, dass wahnsinnig, wahnsinnig viele Leute immer das Gleiche sagen, wenn sie zumindest sich entweder die Zeit nehmen, mit mir umzugehen, oder aber viel öfter noch mit mir einfach gefangen sind, zum Beispiel im gleichen Team, dass sie dann sagen, alle, ey, am Anfang, da fand ich, du warst ein Arschloch. Tut mir leid. Und jetzt tut's mir leid, dass du es ja eigentlich gar nicht bist.
Ja,
das ist ein Muster.
Und ich dachte, es ist richtig interessant, weil ich habe dann halt, als wir haben letzten Sommer haben wir so ein Sketch zusammen gedreht. Und da dachte ich, puh, mal gucken, wie das wird. Jetzt kommt Schlecki wieder. Wir hatten uns lange nicht gesehen.
Ja, 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 ja.
Und dann kamst du da rein und warst erstmal vom ganzen Äußeren oder von deiner so Erscheinung ganz anders, viel offener, aufgeschlossener, geduldig. Und du hast es so ernst genommen. Also du hattest dich, glaube ich, wirklich ungelogen mindestens 5-mal so viel mit deinem Text beschäftigt wie ich. Und es war dir richtig auch als Schauspiel und nicht als, ja komm, wir drehen jetzt hier mal so einen kleinen Sketch. Das war wirklich für mich eine richtige Überraschung, aber ja auch toll. Also wir hatten ja auch Spaß und es ist alles gut gelaufen.
Ja.
Ey, das nervt mich halt einfach kolossal. Jedes Mal, wenn ich über Kinder rede, mauerst du.
Mauer? Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Darauf gebe ich dir mein Ehrenwort. Ich wiederhole, mein Ehrenwort.
Sag mal, tinderst du etwa?
Ja, denn ich halte nichts von einem grundsätzlichen Unvereinbarkeitsgebot mit anderen Koalitionspartnerinnen. Es ist wichtig, Gespräche mit allen zu führen, solange sie sich auf dem Boden unserer Verfassung bewegen.
Also meine, am Ende ist es ja so, man muss auch nicht mal alles pathologisieren. Leute ändern sich ja auch. Ne? Ja. Und also ich würde sagen, der, ich sag mal so, die Version von mir, die du kennengelernt hast, als wir uns das erste Mal getroffen haben, die gibt's fast gar nicht mehr. Mhm. Sag ich jetzt mal ganz unbescheiden. Also vieles davon hat mir auch überhaupt gar nicht gut getan. Und es ist gut, dass, also ist, ich wäre auch kein Fan von dem gewesen, der ich war, als du mich kennengelernt hast.
Ja. Und du hast bei dem Dreh was gesagt, das habe ich auch nicht vergessen, weil es mich auch überrascht hat. Du hast gesagt, eigentlich würdest du auch gerne mal Tatortkommissar werden.
Ja, mega gerne.
Ja, also wie ich weit finde, bist du davon noch weg?
Ich glaube, ich bin gar nicht so wahnsinnig weit davon entfernt. Es hat sich immer irgendwie wieder ergeben, dass wir beim Browser-Ballett so Ermittler- und Bullenrollen, Polizistenrollen hatten. Und also ich hab dir gesagt, ich wäre gerne ein Ermittler von einem Tatort. Ich will aber sagen, ich wäre gerne Ermittler von einem schlechten Tatort. Also ich so dieses gut. Ich finde, ein Tatort hat nicht gut zu sein. Das nervt mich immer, wenn ein Tatort gut ist. Sondern ein guter Tatort ist eigentlich ein schlechter Tatort. Und das sind so ganz spezielle Polizistenfiguren, die so ganz nah sind so an der Parodie von sich selbst. Und darauf hätte ich immer noch wahnsinnig Bock drauf.
Wer wäre dein Partner oder Partnerin? Du musst noch nahezu immer zu zweit sein.
Ja, also das wäre wahrscheinlich meine Lifetime-Partnerin Christina, aber ich glaube, die hat gar keinen Bock auf Tatort. Dann hätte ich gerne Iris Berben.
Geil, ja.
Genau. Als irgendwie und wie die, also ich finde es ja total spannend, wie die Teams da immer so zusammengestellt werden. Was
guckst
die Rollen
du auch
jetzt
wirklich
genauso
jeden
werden?
Sonntag?
Nee, leider nicht. Aber ich habe einmal, da war ich lange, lange sehr, sehr krank ich war so krank, dass ich keine Serien gucken konnte. Und das ist halt scheiße. Ne? Normalerweise sagt man sich, okay, schön Wärmflasche, ein paar Sachen wegbingen. Aber das Tempo war einfach zu viel und ich war zu fertig. Und dann habe ich zum Glück ein Archiv gefunden mit ganz alten Tatortfolgen, als man noch nicht so schnell geschnitten hat. Mhm. Und das konnte ich dann gucken.
So Götz-George
und
sowas.
Ja, genau, die Schimanskis und so. Und dann habe ich unglaublich viele Tatorte so aus den 80ern gesehen. Und ich würde sagen, auch wenn ich nicht jeden Tatort jetzt schaue, habe ich schon mehr Tatorte gesehen als viele andere.
Glaubst du denn, du würdest weiter so politisch kontroverse Themen dann in so einem Tatort auch platzieren wollen, wie es jetzt macht?
Nee. Ehrlich gesagt nervt es mich auch wahnsinnig, dass alles so unglaublich politisch ist. Das klingt jetzt erstmal dämlich, weil ich ja auch mehr oder weniger einem Satireformat vorsitze. Aber wenn wir mal ein bisschen zurückspulen, als ich sozusagen angefangen habe, so halbwegs bekannt zu werden, da war ich ja noch Blogger. Ne? Da hieß mein erster Blog hieß Spiegel Offline und wurde umbenannt zu schleckisilberstein.com. Und ich werde immer wieder gefragt, erstens, warum ich aufgehört habe und zweitens, ob es mich nicht nochmal kitzelt, wieder anzufangen. Und ich kann den Leuten sagen, es war eine ganz spezielle Zeit und die Zeit ist vorbei. Wenn du früher im Internet unterwegs warst, hast du unglaublich viel Kunst, Anarchie, Kreativität, Wahnsinn gefunden und vergleichsweise wenig Politik und so. Also und ich hab immer noch meinen alten Blogreader, also mein Geheimarchiv, wo ich immer gucken muss, wo über die Gold Nuggets waren. Und wenn ich heute reingucke, dann macht es mich unglaublich betroffen, weil die ganzen verrückten Seiten von früher haben jetzt auch hauptsächlich politischen Content und daran merke ich, dass sich irgendwas in der Öffentlichkeit total verändert hat. Und ich find's schade. Ich finde wirklich, man sollte unsere Gesellschaft oder unsere Kultur grundsätzlich entpolitisieren. Es ist zu viel, it's too much. Also es reicht, es geht auch mit weniger und dafür sich um andere Sachen kümmern.
Man könnte jetzt auch sagen, ist doch super, wenn das auch in der Popkultur ankommt, weil es noch mehr Leuten einen Zugang schafft zu politischen, gesellschaftlichen Themen.
Ja, im Sinne des Pluralismus bin ich da auch deiner Meinung, aber individuell sage ich, nee, es ist einfach insgesamt zu viel Politik. Ich sage ja nicht, dass es aufhören soll. Ich sage nur, wenn wir gerade in der Kunst und in der Popkultur, wenn wir einfach sagen, 50% weniger Politik, wir haben immer noch viel zu viel Politik, aber dafür ist das Spektrum ein anderes. Und ich habe das Gefühl, dass Politik auch nicht immer den Zweck hat, wirklich für Veränderungen zu sorgen, sondern dass ein gewisses politisches Auftreten auch in Teilen manchmal so eine Art Accessoire, so ein bisschen Lametta ist, dass irgendwie die Künstler zeigen können, dass sie irgendwie auch conscious sind und nicht nur irgendwelche albernen Künstler sind. Und ich kaufe das oft nicht ab und es gibt so viel zwischen Menschen, was man trotzdem in der Kunst besprechen kann. Deswegen gerne weniger Politik.
Eine Sache, die ich ganz spannend fand, ist, dass du als jemand, der eigentlich gerade noch zumindest, noch nicht in der Tatortrolle, vor allem lustigen bis hin zu zynischen, satirischen Content macht, dann aber auch ein ganz ernstes Anliegen hast, nämlich als Vorstand der Gesellschaft für digitale Ethik. Und ja, da quasi ganz ernsthaften Aktivismus betreibst. Wie ist es dazu gekommen?
Ich hatte irgendwann mal ein Buch angefasst, weil ich sozusagen als ich noch Blogger war, habe ich mir schon eingebildet, dass ich grundsätzlich die Dynamiken des Internets verstehe. Dann kam mein erster Sohn und mein erster Gedanke war irgendwie, nachdem ich sagte, oh, der ist cool, war mein zweiter Gedanke schon bald, ey, wenn der jetzt ein Teenager wäre oder so, ich würde völlig ausrasten. Mhm. Und habe mich dann so ein bisschen verstiegen in der These, dass die meisten Probleme, die wir so um 2014 hatten, dass sie immer irgendwie mittelbar oder unmittelbar mit der Digitalisierung zu tun haben. Und dann hatte ich diesen Verdacht und habe den Verdacht daher recherchiert. Und natürlich war ich auch in meiner Blase, dass ich diese These stützen wollte. Aber diese These, so vermessen sie klingt, hat zumindest ein ganzes Buch gefüllt. Und dann war es halt so, dass ich ganz oft dann auch Anfragen hatte für Lesungen oder Vorträge und ich konnte denen alle gar nicht nachkommen. Und einmal, weiß ich noch, das war eine Schule in Stuttgart und dann dachte ich, fuck ey, genau da musst du hin an der Schule, da würde ich am liebsten sprechen. Und ich hatte halt einfach keine Zeit. Mhm. Und dann habe ich gesagt, gut, dann muss ich im Prinzip mehr werden, jetzt mal auf Deutsch gesagt. Und dachte mir, es gibt ja bestimmt noch andere Leute, die dieses Thema Digitalisierung und vor allem auch die Schattenseiten spannend finden und die Lust hätten, sich dazu engagieren. Und so ist es dann zu einem Verein gekommen. Wir haben jetzt noch keinen einzigen Digitalkonzern gestürzt, soweit will ich nicht gehen. Aber es ist erstmal cool zu wissen, dass man sich regelmäßig mit Leuten trifft, die da auch so die gleichen Sorgen haben. Und das ist die Gesellschaft für digitale Ethik. Genau.
Und das heißt, das Ziel ist, die großen Digitalkonzerne stürzen.
Genau. Also man muss sie nicht stürzen, es zerschlagen reicht völlig. aber das ist absolut notwendig, glaube ich. Und was ich spannend finde, ist, als ich das Buch 2016 geschrieben habe, da war das Image von Digitalkonzernen nicht exzellent, aber auch nicht ramponiert. Und es hat sich in der Zeit, auch komplett ohne mein Zutun natürlich, wahnsinnig viel verändert, weil eben wir hatten jetzt gerade wieder ein spektakuläres Whistleblowing von der Frances Haugen und das summiert sich und mittlerweile bin ich recht guter Dinge, dass wir dass die vernetzten Gesellschaften jetzt schon viel, viel aufgeklärter und kritischer sind, als wir es noch vor 3-4 Jahren waren.
Wirklich, findest du nicht, dass die Pandemie gerade manchmal eher das Gegenteil beweist?
Die Pandemie ist leider natürlich nochmal so ein Lucky Punch von allen Digitalkonzernen. Das spielt einfach wahnsinnig in die Karten, das stimmt. Aber im Rahmen dessen wir wissen noch lange nicht so viel über das Treiben dieser Konzerne, was wir wissen sollten. Was auch daran liegt, dass es alles Betriebsgeheimnisse sind, was sie treiben. Aber das Interesse wächst und vor allen Dingen wächst das Interesse auch in Europa. Und ich fand zum Beispiel auch wunderschön, als ich letztens Fotos gesehen habe von den Sondierungsgesprächen, als ich auf einmal eben die Facebook-Whistleblowerin zusammen gesehen habe mit, wer war das da auf dem Bild?
Ja, ich glaube, die haben alle sich fleißig Selfies geholt von ihr. Ne?
So, aber das fand ich schön. Da sagte ich, okay, cool. Das ist nicht selbstverständlich, dass man so jemanden einlädt, gerade wenn es darum geht, brauchen wir ein Digitalministerium, ja oder nein? Mhm. Oder, also das fand ich schon mal ein schönes Zeichen und ich glaube, sowas wäre vor 3-4 Jahren noch nicht passiert.
Frances Haugen heißt diese Whistleblowerin, die früher selbst bei Facebook gearbeitet hat. Sie wirft dem Unternehmen vor, gefährliche Inhalte, Desinformation und Hassrede nicht so stark einzudämmen, wie es möglich wäre. Das belegt sie mit internen Dokumenten, laut denen Facebook zum Beispiel rausgefunden haben soll, dass Inhalte, die bei Userinnen und Usern Wut hervorrufen, dafür sorgten, dass sie länger auf der Plattform blieben. Und das führe wiederum zu höheren Werbeeinnahmen. Deshalb sei der Facebook-Algorithmus, sagt Frances Haugen, auf Wut-Content zugespitzt worden. Unter den Dokumenten ist auch eine Studie, die belegt, dass Instagram jungen Mädchen schadet, sie beispielsweise depressiv machen kann und Essstörungen fördert. Frances Haugen sagt, dass der Konzern diese Erkenntnisse bewusst zurückgehalten habe. Facebook wehrt sich gegen die Vorwürfe. Die Dokumente der Whistleblowerin würden überinterpretiert, aus dem Zusammenhang gerissen oder gäben nicht mehr den aktuellen Stand wieder.
Was würdest du dir denn wünschen, gerade jetzt, wenn da irgendwie diese Koalitionsverhandlungen stattfinden? Was müsste Politik tun?
Politik sollte die Konzerne weitestgehend so weit zerschlagen, dass es keine Monopolisten mehr sind. Mhm. Denn ich glaube, wir haben ein absolut völlig rückständiges Internet. Wir könnten ein viel cooleres, menschlicheres Internet haben. Wir könnten möglicherweise schon in sozialen Netzwerken leben, die uns für unsere Daten bezahlen. Also, dass wir teilweise eine Querfinanzierung haben für das, was wir rausgeben. All das ist nicht möglich, weil es keine Konkurrenz gibt. Also wenn du Facebook bist, dann...
Und auch noch WhatsApp und Instagram besitzt.
Genau, ja. Das ist aus gutem Grund besitzt du die, weil du keine Lust hast auf Konkurrenz, sondern du willst den Status quo beibehalten. Und man sagt halt immer so, ja, die Digitalkonzerne sind so wahnsinnig mächtig. Die sind gar nicht so mächtig, sondern sie bewahren jetzt schon seit, glaube ich, über 10 Jahren den Status quo, indem sie jedes Unternehmen, das ihnen gefährlich werden könnte, werden einverleibt. Und es geht mittlerweile so weit, dass viele junge Startups, die in dem Bereich tätig sind, dass sie auch gar nicht mehr selber in Konkurrenz treten wollen. Die sind nicht blöd. Die machen sich nur noch schick für eine Übernahme. Ja. Und das kannst du, Innovation kannst du dann wirklich nur noch erreichen, wenn du eben diese Monopole aufbrichst. Und ich glaube, von ganz, ganz vielen Dingen, die passieren müssen, wäre das, glaube ich, das Elementarste. Weil dann könntest du beispielsweise auch ein frisches, junges Social Network haben, das beispielsweise relativ gezielt auch dem entgegenwirkt, dass zum Beispiel sich unsere Gesellschaft immer weiter vereinsamt. Also dass du merkst, irgendwie geht's mir mit diesem Social Network besser, weil es irgendwie dafür sorgt, dass ich mich gar nicht so wahnsinnig isoliere, sondern dass es mich wirklich wieder mit Menschen zusammenbringt. Und das kriegen wir alles nicht dadurch, dass wir da eben quasi Monopole haben.
Die Europäische Union plant aktuell gleich 2 neue Gesetze, um die großen digitalen Plattformen und Suchmaschinen zu regulieren. Das Gesetz über digitale Märkte soll das Wettbewerbsrecht ergänzen und solche zentralen Online-Dienste als Gatekeeper einstufen können. Für die würden dann künftig strengere Regeln gelten. Zum Beispiel sollen Suchmaschinen in ihren Rankings dann eigene Angebote nicht mehr bevorzugen dürfen und Nutzerinnen und Nutzer müssten personalisierter Werbung erst zustimmen. Das Tracking von Kindern soll komplett verboten werden. Das andere Gesetz ist das Gesetz für digitale Dienste. Damit soll die Verbreitung von Falschinformationen in sozialen Medien eingedämmt werden. Die Konzerne würden dann unter anderem verpflichtet, ihre Algorithmen transparenter zu machen. Die Whistleblowerin Frances Haugen meint, damit könnte die EU eine Art Goldstandard setzen und dem Rest der Welt zeigen, wie es geht.
Vor gut 2 Jahren hast du auch mal geschrieben, dass eigentlich Politiker und Politikerinnen per se kein Social Media nutzen sollten, um nicht einzuzahlen auf das Geschäftsmodell dieser Plattform. Würdest du das heute immer noch so sehen?
Ja, na klar. Es gibt da einen absoluten Interessenkonflikt. Denn streng genommen, sobald wir auf Instagram was teilen oder auf Facebook was schreiben, arbeiten wir der Energielehre nach für eben diese Unternehmen. Nur weil wir dafür kein Geld bekommen, heißt noch lange nicht, dass wir dafür arbeiten. Also wir produzieren eben den Rohstoff Daten und genau das tun Politiker auch. Und das gehört sich an der Stelle nicht, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es halt eben, es ist ein Unternehmenstool. Also die Kommunikations- und Informationsinfrastruktur macht zwar Spaß und wir können uns vernetzen, aber es ist halt einfach immer noch ein Unternehmenstool und damit wird Geld verdient. Und da hast du als Politiker einen Interessenkonflikt und solltest da eigentlich nicht sein.
Zugleich machst du es ja auch, ne? Deine Formate sind auch Facebook, Instagram, YouTube-Formate, die woanders ihre Zielgruppen viel schwieriger finden.
Genau, aber ich mache ja auch keine Politik. Aber selbstverständlich, wenn, dann muss ich konsequent sein und müsste eigentlich sagen, wenn ich dieses System nicht stützen will, dann dürfte ich auch nicht auf Facebook oder auf YouTube oder auf Insta. Genau, dürfte ich da gar nicht publishen. Und da sieht man auch wieder, was die Gefahr von Monopolen ist. Sie zwingen dich in Situationen, sie halten dich in Situationen gefangen. Das System und das Monopolsystem, setzt mir mehr oder weniger die Pistole auf die Brust und sagt, wenn du so arbeiten willst, wie du arbeiten willst, wenn du dein Einkommen haben willst, was dir zusteht, dann musst du unsere Tools nutzen. Und daran erkennt man auch wieder, das ist eine andere Form von Preisdiktat. Also wenn du ein Monopol bist, kannst du eben sagen, die Preise sind so, so und so und die Bedingungen sind so, so und so. Und für mich sind die Bedingungen als jemand, der in den Medien publishen will, wie man so schön sagt, dass ich eben diese Kanäle nutzen muss.
Eine Forderung, die auch immer wieder aufkommt, ist ja, dass die ihre Algorithmen transparent machen sollen, wo sie dann auch sagen, ja, das Betriebsgeheimnis, davon leben wir. Hältst du es für realistisch, dass das trotzdem jemals passiert?
Naja, also wenn es passiert, dann werden alle sagen, Alter, warum denn nicht gleich? Also davon gehe ich nämlich aus. Ich glaube, wenn die Algorithmen preisgegeben werden, dann werden alle sagen, das war so klar wie Kloßbrühe. Warum haben wir eigentlich mehr als 10 Jahre lang den Unternehmen gesagt, okay, ja, ihr macht das schon irgendwie. Das ist im Prinzip genauso, wie man lange Zeit der Zigarettenindustrie gesagt hat, ja, das wird schon alles hinhauen. Bis man dann irgendwann mal festgestellt hat, was, das ist krebserregend? Das kann ja nicht sein.
Stimmt, ich denke auch gerade, es ist ein bisschen, als würden wir im Supermarkt keine Lebensmittelangaben haben, ne? Keine Inhaltsangaben.
Genau, exakt so ist es.
Was ist denn da drin? Oh, Zuckergehalt, interessiert mich nicht.
Ja, genau, das ist halt exakt so. Und was ich halt mag, und der Vergleich ist nicht von mir, sondern der kursiert schon länger, ist zum Beispiel der Vergleich mit der Tabakindustrie, weil es da unglaublich viele Parallelen gibt. Und du kriegst jetzt von Social Media kriegst du keinen Krebs. Das mag richtig sein, aber gerade im Bereich psychische Erkrankung ist es halt ein wahnsinnig gefährliches Tool. Und wenn man wahrscheinlich diese Algorithmen durchblicken würde, wenn sie transparent wären, dann würde man wahrscheinlich auch schnell feststellen, dass dort eben relativ unethische Methoden jetzt muss ich das sagen auf Englisch, weil ich nicht weiß, wie das heißt auf Deutsch, Behavioral Addiction, also verhaltensgebundene Abhängigkeiten erzeugt werden.
Als wir 2017 da unter dem gleichen Bürodach saßen, war das ja, glaube ich, für uns beide noch relativ neu oder für unsere Teams auch. Und da, als ich jetzt nochmal daran gedacht habe, ich gedacht, das war auch damals so ein Rausfinden im Machen, wie funktionieren denn diese Algorithmen, was wollen die von uns? Und damals, ich weiß noch, bei Deutschland 3000, wir wären durch die Decke gegangen, noch mehr als ohnehin schon, wenn wir einfach jede Woche einen Rant gemacht hätten. Ne? Also wenn wir jede Woche so Wut auf Politik befeuert hätten. Reflektiert ihr das auch bei euch als so ein Comedy-Satire-Team, wie weit man gehen will, so einen Algorithmus zu bedienen, um viele Leute zu erreichen und wo man für sich selber Grenzen zieht und sagt, nee, das machen wir nicht mit, auch wenn Instagram das super fände?
Ja, es gibt ja einmal den unbewussten Vorgang und die bewusste Entscheidung. Also natürlich wissen wir, wenn wir mal Bock haben auf gigantische Zahlen, dann müssen wir ein Wespennester stechen oder irgendwas mit Sex machen. Also das funktioniert
84
immer.
84 Millionen Abrufe.
Genau. Das funktioniert immer. Das ist sozusagen der bewusste Prozess.
84 Millionen Abrufe sind mit Abstand der Viewzahlrekord, den das Browserballett bisher aufgestellt hat, mit einem YouTube-Video mit dem simplen Titel Sex 2018. Der Sketch bezog sich auf die MeToo-Debatte und die damals viel diskutierte Frage, wie wir einvernehmlichen Sex definieren.
Lass dich nicht von der Präambel irritieren, das ist die ganz normale Einverständniserklärung. Die Durchschrift.
Das Video ist wirklich lustig und es zeigt nackte Haut. Aber 84 Millionen? Das waren selbst für Browserballett-Verhältnisse bombastische Zahlen. Irgendwann wurden Schleckis Team und auch Funk skeptisch und haben sich das mal genauer angeguckt. Es stellte sich raus, ein Großteil der Views kam aus Indien. Da ist Pornografie nämlich nicht so leicht zugänglich wie in Deutschland. Und deshalb suchen viele Inderinnen und Inder auf YouTube nach Sexvideos. Und wurden offenbar fündig.
Da ist die Frage, wie anständig ist das? Aber so ist es halt einfach, ne? Wir alle wissen, wir haben unsere Jobs auch nur so lange, wie uns die Leute zugucken. Aber was ich viel schwieriger finde, ist das, was wir eben auch gerade hatten mit der Haltung. Was ist eigentlich meine Haltung? Wenn die Prozesse oder die Entscheidungen unterbewusst stattfinden und du sagst, ich werde jetzt dieses Thema bedienen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass man es genau so sagen muss, dann bildest du dir ein, dass du diese Methode, ich mache jetzt einen Rant und ich mache etwas sehr Polarisierendes, dass das plötzlich aus dem Brustton oder mit dem Brustton deine eigenen Überzeugung formuliert wird, dann ist es schwierig und dann bescheißt man sich selbst. Deswegen finde ich es okay, wenn man sagt, okay, also komm, lass es uns machen. Ein Rant geht einfach immer ab. Lass uns nicht zu viele Rants machen, dann wären wir durchschaubar, aber ich weiß, was ich tue. Das andere ist, ich glaube daran, etwas genau so sagen zu wollen. In Wirklichkeit sind schon längst irgendwelche Algorithmen bei Lichte betrachtet an den Schaltstellen der Entscheidung, dass ich es so mache.
Wer ist denn gefährdeter im Umgang mit sozialen Medien und all diesen Plattformen? Sind es unsere Eltern und Großeltern oder Kinder und Jugendliche?
Unsere Eltern und Großeltern haben ja immer noch eine Welt ohne Internet kennengelernt. Ich behaupte, dass es am gefährlichsten ist, wenn du in eine Welt hineingeboren wirst, die genau so funktioniert. Also in der Entscheidung abhängig davon sind, wie Algorithmen funktionieren. Und wenn du vor allen Dingen lernst, von Kindesbein an im Prinzip, ja, dass du einen Wert hast, dass alles, was du tust, einen Wert hast. Also, dass du lebst ja mit Zahlen auf. Alles, was du tust und denkst und machst, kann man an irgendwelche Zahlen hängen. Und ich kann dir nicht sagen, was das mit einem Menschen macht. Das ist ja schon fast eine philosophische Frage. Ja. Und ich kann es mir auch nicht erklären lassen. Also das ist so mein persönlicher Mindfuck, sich vorzustellen, wie ich mich als Mensch entwickelt hätte, hätte ich eben in einer Welt gelebt, in der eigentlich alles, was ich tue, entscheidend dafür ist, wie ich mich fühle, weil ich halt abends prüfen kann, wie viele Leute das geliked oder kommentiert haben, in der ich aber auch sehe, dass zum Beispiel andere Leute, wenn sie einen Fehler machen, für immer ruiniert sind. Ich weiß nicht, ob das... Also ich weiß es nicht, aber ich bin froh, dass es zumindest in meiner Pubertät, also in einer Zeit, in der es total wichtig war, sich auszuprobieren, dass das da noch nicht gab.
Mhm. Und hat sich das auf dich als Erwachsener denn ausgelöst? Also wir sitzen ziemlich genau ein Jahr, nachdem du deinen letzten Blogpost veröffentlicht hast, sitzen wir hier. Und in dem Blogpost hast du damals von einem Aufenthalt in der Psychiatrie geschrieben, ja, über deine Depression. Hatte das Internet da einen Anteil dran oder kam das ganz woanders her?
Das Internet hatte keinen Anteil daran, dass ich krank wurde, aber das Internet dass ich danach mehr oder weniger aus dem Internet ausgestiegen hat, das hatte einen Anteil daran, dass es mir sehr schnell sehr viel besser ging, auf jeden Fall. Und das heißt natürlich im Umkehrschluss auch, dass möglicherweise dass das Internet als System oder auch Social Media oder auch die Welt als System, die halt eben von Algorithmen beeinflusst ist, jetzt nicht unbedingt etwas war, was meiner Stabilität gut getan hat. Aber heute ist es, also ich musste ja zwangsläufig einen Social Media Entzug durchmachen, weil sowas halt in so Kliniken grundsätzlich verboten ist. Und es hat ultra gut funktioniert. Und es ist original so, dass ich jetzt auch gar nicht mehr das Bedürfnis habe, sondern ich bin für mich geheilt. Ich will überhaupt gar nicht sagen, dass jemand, der ein aktiver Social Media Nutzer ist, dass der geheilt werden muss oder so. Für unglaublich viele Leute macht Social Media total Sinn, aber für mich war es eine gute Entscheidung und ich bin deutlich entspannter. Also ohne Social Media und auch nur mit einer ausgewählten Anzahl an Zeitungen, die ich lese. Also ich ziehe mir auch keine Nachrichten mehr rein im Sinne von, das ist das Thema des Tages, das sagt Spiegel Online, das sagen die, das sagt die Taz. Das ist immer nur eine Wiederholung des Gleichen. Ich weiß, glaube ich, genauso viel, wenn ich sage, okay, das ist meine eine Zeitung, da lese ich das jetzt und ich habe unglaublich viel Zeit.
Und verzichtest auf das Grundrauschen.
Ja, dahinter, ja. Ne? Und ich habe so wahnsinnig viel Zeit dadurch erlangt. Das ist unfassbar. Also ich würde sagen, fast das Doppelte an effektiver Lebenszeit, wenn ich sozusagen alle Momente rausrechne, in denen ich zuvor auf den Bildschirm geguckt habe, ohne dass irgendwas passiert.
Mhm. Und du musst sagen, wenn du nicht drüber sprechen willst, was mich berührt hat in diesem Post, war, dass du gesagt hast, es gab auch ganz wichtige Momente in deinem Leben, die hätten die glücklichsten sein können. Hochzeit, Geburt deines Sohnes, Aufzeichnung der ersten Show und du warst nicht richtig dabei. Wegen dieser Depression. Wie muss ich mir das vorstellen?
Naja, also ich meine, dafür macht so eine Krankheit oder eine Symptomatik nicht halt. Und oftmals kommt sowas auch mit emotional anspruchsvollen Situationen, dass man da häufiger aus der Kurve glitscht. Aber natürlich ist es scheiße, wenn du einen Moment hast, der ein besonderer Moment sein sollte und du bist halt einfach gar nicht da, du bist halt einfach ganz woanders oder irgendwo so in dir eingeschlossen. Das ist sozusagen Teil der Horrorshow.
Also so ein Taubheitsgefühl.
Genau,
dann, oder?
Genau. Aber was halt, also was ich in dem Zusammenhang, also mir ging es vor allen Dingen mit dem Artikel, oder dass ich über die Krankheit geredet habe, darum, gar nicht so sehr, dass ich zum 100. Mal erzählen wollte, dass es Depressionen gibt, sondern ich fand es halt einfach, ich war wahnsinnig überrascht über die absolut positive Erfahrung eines Klinikaufenthalts. Und das ist im Wesentlichen so mein Beweggrund, warum ich mich für das Thema ein bisschen mehr engagiere, weil es ganz anders ist, als man sich vorstellt und es auch, da kommt wieder der Bogen zum Internet, es ist teilweise wirklich grotesk, was sich für Horror-Stories auch so durchs Internet schleifen, was da angeblich
und so
passiert.
Klischees, ne?
Ja, aber das hast du nicht nur bei Psychiatrien, das hast du im Prinzip bei unglaublich vielen Gesundheitseinrichtungen. Auch da zeigt sich die Digitalisierung, die ja das Wissen der Welt eigentlich demokratisieren wollte, nicht von der besten Seite.
Ich stelle mir gerade vor, dass bestimmt Menschen uns zuhören, denen es auch so geht, gerade wie dir damals. Was ist der Moment, an dem man in die Psychiatrie gehen oder sich einweisen lassen sollte?
Unterschiedlich. Also ich glaube, man kann schon sehr früh, wenn man merkt, irgendwie hänge ich gerade in irgendwelchen Grübelschleifen fest. Why not? Du kannst dann schon in die Klinik gehen, wenn du sagst, dir hilft es da. Also je früher man sich helfen lässt, desto schneller ist es auch vorbei. Aber bei den meisten ist es natürlich so, dass es schon irgendwo immer oft so Ultima Ratio ist. Also dass in der Regel ist es so, dass du in der Klinik einfach mit Patienten kennenlernst, sie kommen halt einfach rein und du weißt, sie sind ja wirklich auf der letzten Felge reingerollt. Aber das ist zum Beispiel ein Aspekt, womit man aufräumen sollte. Du musst nicht komplett am Ende sein und keinen anderen Ausweg mehr haben, um in eine Klinik zu gehen. Es reicht auch gern schon auf der halben Strecke, wenn du beispielsweise merkst, okay, so langsam kann ich zum Beispiel nicht mehr arbeiten. Also ich muss Urlaub machen, weil ich nicht mehr arbeiten kann. Das ist, finde ich, schon mal ein ganz, ganz guter Punkt, an dem man sagt, so, hey, vielleicht ist eine Klinik jetzt das Beste, vielleicht ist das ja Sweet Spot, ich bin noch nicht ganz am Arsch, wenn ich jetzt in die Klinik gehe, dann komme ich vielleicht auch effektiv schneller wieder raus aus der ganzen Kiste.
Und so eine Klinik, was ist das für ein Ort? Wie sah das aus? Und weil du gerade gesagt hast, das ist ganz anders, als man sich das vorstellt. Was war für dich überraschend damals?
Wie einfach das Ganze da gehalten wurde, beziehungsweise dass die Werte, die im Spätkapitalismus oder in unserer Leistungsgesellschaft gelten, die waren genau anders, also war genau verkehrt in der Klinik. Und das fand ich an
Anfang... Gib mal ein Beispiel.
Also das schönste Beispiel ist immer noch, meine Lieblingsgeschichte aus der Psychiatrie ist, abends haben wir immer Brettspiele gespielt und wir haben in der Runde zusammen Monopoly gespielt und es war unmöglich, es ging gar nicht, denn wir waren in der Runde und haben die ganze Zeit einander Geld geliehen oder irgendjemand hat dann, musste zu viel Miete zahlen und hat gesagt, fuck, ich kriege hier gerade irgendwie total den Rappel und dann so um Gottes Willen behalt und alle leihen sich Geld und dann haben wir irgendwann so nach 2,5 Stunden gesagt, ey, wenn wir so weitermachen, dann werden wir dieses Spiel spielen, bis wir sterben. Ja. Wir müssen es nach den Regeln spielen, sonst hört es nicht auf.
Ihr müsst wieder die Arschlöcher sein.
Aber die Regeln sind scheiße. Und dann ist uns erstmal überhaupt klar geworden, was das eigentlich für ein grausames Spiel ist. Und dass sowas eigentlich gerne auch auf dem Index darf, wenn irgendwelche Ballerspiele verboten werden. Mhm. Und das fand ich ganz cool, weil wir so lange in der Klinik waren und gesagt haben, ey, Moment mal, es ist doch... Hier ist es doch normal, dass man aufmerksam ist, dass man füreinander da ist und dass, wenn man merkt, das ist immer so, der Schwächste der Gruppe muss unbedingt mitgezogen werden. Das sind hier so diese ganz normalen Werte, die du wahnsinnig schnell aufnimmst und dann merkst du irgendwie, wow, das ist ja aber okay, das ist aber nicht normal. Wobei die meisten am Ende noch aus der Klinik rauskommen und sagen, ich weiß jetzt für mich, dass die Welt hier in der Klinik, das ist die normale Welt und die Welt draußen ist nicht normal und das muss ich jetzt irgendwie... Diese Erfahrung muss jetzt verheiraten mit der Realität.
Mhm. Ich fand auch ein schönes Beispiel aus dem Text, dass du gesagt hast, normalerweise fragt man sich immer als erstes, was machst du so, was arbeitest du? Und du bist da aber raus nach, ich weiß nicht wie vielen Wochen und wusstest von einigen deiner Mitpatienten, Patientinnen dort überhaupt nicht, was sie beruflich machen, weil das keine Rolle spielte.
Ja, das fand ich total bemerkenswert, weil das ja normalerweise, du gehst rein... In jeder Situation fragst du immer erstmal, du willst immer irgendwie erstmal abklopfen, was das für eine Person ist. Und du willst irgendwie relativ schnell valide Informationen haben. Und aus irgendeinem Grund fragen wir in der Regel schnell, was man so macht. Ne? Und da wusstest du, die Leute sind wahrscheinlich, bevor sie in die Klinik gegangen sind, haben sich erstmal beurlauben lassen. Und das ganze Thema Job und so...
Ja.
Red nicht drüber, nicht hier drin. Mhm. Und deswegen hat man darüber auch gar nicht geredet. Und wenn diese Komponente fehlt, dann fragst du, wie geht's denn dir so? Und bis hin zu, was hörst du so für Musik? Eigentlich Dinge, die wahnsinnig viel mehr Aussagekraft über Personen haben, als der Beruf, mit dem sie vielleicht auch nicht ganz freiwillig ihr Geld verdienen.
Ja. Machst du das heute im Alltag? Versuchst du das zum Beispiel anders zu machen? Mit anderen ersten Fragen auf Leute zuzugehen?
Na, die Sache ist die, es ist natürlich... sehr awkward, ne? Und diese Awkwardness, ich kann jetzt auch nicht behaupten, dass ich die immer überwinden kann. Also natürlich gibt es gewisse gesellschaftliche Codes und wenn ich irgendwelche neuen Leute kennenlerne und mit denen über Arbeit quatsch, so, das ist jetzt erstmal, dann lebst du wie auf Schienen und das ist nicht awkward. Wenn ich fragen will, was deine Lieblingsfarbe, kann es sein, dass die Leute denken, man sollte auch nicht übertreiben, man kann das mischen. Es reicht, wenn man relativ schnell irgendwie doch an einen Punkt kommt, Also ich mag zum Beispiel über Musik. Einfach mal dann irgendwann zu fragen, was so dein Musikgeschmack. Denn die Antwort ist auch deutlich leidenschaftlicher als, ja, ich bin in der Logistik.
Ja.
So, denn es ist nichts, auch wenn wir manchmal anders tun. Unsere Herzen hängen gar nicht so sehr an unseren Jobs. Unsere Herzen hängen an unseren Leidenschaften, an der Musik, die wir hören, an die Kunst, die wir mögen. Und das sagt quasi viel mehr aus über den Menschen als der Beruf.
Das finde ich ist eigentlich mal so ein richtig gutes, ja, wie so persönliches Mini-Projekt, sich vorzunehmen, mit anderen Fragen oder Themen in ein Kennenlernen mit einer neuen Person zu starten, als immer mit dem Beruf. Ich hatte zum Beispiel ein paar Fragen für euch im Petto, die in diesem Podcast immer richtig gut funktionieren. Zum Beispiel, was war deine letzte richtig gute Investition? Oder was ist ein typischer Geruch deiner Kindheit? Oder auch der Deutschland 3000 Klassiker, was hat dich politisiert? Das führt eigentlich immer zu spannenden Geschichten und Gesprächen. Vielleicht habt ihr ja auch solche Fragen. Schreibt mir das doch mal auf Instagram. Ein letzter Aspekt, auf den ich gerne noch bei dem Thema eingehen würde, weil der in diesem Text, in deiner Reflexion darüber öfter aufgeploppt ist, ist Männlichkeit.
Ja.
Was hast du darüber gelernt, was deine Männlichkeit damit zu tun hatte, dass du da gelandet bist?
Zunächst einmal der absolute Klassiker, dass Männer sich einfach ums Verrecken nicht helfen lassen. Das ist ein kulturelles Ding. Wahnsinnig viele Männer, da gibt's auch Studien drüber, die ich jetzt nicht zitieren kann, aber es ist belastbar, sterben lieber, als sich helfen zu lassen. Und gerade auch dieses Ding, ich brauche Hilfe, dazu ist ein Mann deutlich später bereit als eine Frau. Und das ist, also wie dumm ist das? Es ist, nichts spricht dafür, außer das Bild, dass man irgendwie ein bisschen härter ist. Aber wenn man genau nachdenkst, je früher du dir helfen lässt, desto länger bist du hart. Mhm. Und das sind so irrsinnige Annahmen, die man einfach so mitschleift, aber, viele Männer benachteiligen sich selbst strukturell eben über diese Ideen, dass man sich nicht helfen lassen muss. Denn dann, wie gesagt, der geile Typ, der du bist, der bist du dann nicht besonders lang.
Mhm.
Das kannst du auch nicht sagen.
Wobei es ja umgekehrt auch, ich habe neulich irgendwo gelesen, da hieß es, dass oft Weiblichkeit ist etwas, das ich ja zum Beispiel einfach habe, während Männlichkeit ständig performt werden muss und dann ja oft auch strukturelle Vorteile bedeutet. Ne? Also es ist ja auch gelernt, wenn du hier besonders einen auf Macker machst oder dich mit ganz vielen anderen Männern verbrüderst, dann kannst du daraus auch Vorteile gewinnen. Sonst wäre es, glaube ich, hätte sich's ja schon geändert, wenn es nur...
Ich sage mal, finanziell vielleicht oder karrieristisch gesehen vielleicht. Das würde ich so unterschreiben. Also wenn es wirklich nur darum geht, Geld zu verdienen oder Insignien der Macht anzusammeln, dann hast du als Mann...
Sozial.
Okay, da hätte ich den Unterschied hätte ich nämlich gemacht. Also da hätte ich gesagt, du hast als Mann die Nase vorn. Aber wenn es darum geht, wenn du sozusagen dein Reichtum eher in der Qualität deiner Beziehung bemisst, da hast du als Frau die Nase vorn.
Mhm.
Das ist jetzt mal so für mich so meine Faustformel. Es kommt halt immer ganz drauf an, worum es einem jetzt gerade geht. Ich will um Gottes Willen nicht sagen, dass Männer strukturell benachteiligt sind und Frauen nicht. Man muss immer nur gucken, in welchem Bereich. Und ich glaube, in diesem ganzen Bereich ehrlich zu sich selber sein, einen Bezug zu den eigenen Gefühlen zu haben, dass da Männlichkeit auch wahnsinnig oft ein total dämliches Gefängnis ist.
Mhm.
Und da kommt es dann einfach leider auch zu oft zu einem Druck, der wahnsinnig viele Männer dann irgendwie aus der Bahn wirft. Das Gefühl, dass wahnsinnig viele Männer unter einem ganz schönen Paket leiden, das ihnen so kulturell auf die Schultern gesetzt wurde. Aber dadurch, dass alle ihre Buddies genauso sind, merkst du gar nicht, dass irgendwas nicht stimmt.
Hast du mal versucht, das vielleicht in deinem Umfeld unter deinen Freunden oder Kollegen so anzustupsen oder die zu irritieren, deren Männlichkeit?
Nee, also anstupsen, da geht's ja schon los. Also Männer wollen nicht angestupst werden oder provoziert werden, sondern man muss halt einfach ganz offen drüber reden. Und was ich spannend finde ist, ich habe quasi aus meiner Klinikzeit habe ich immer noch Kontakt, das sind so meine Klinik-Buddies und das ist halt so mein eines Männer-Cluster, das ich halt unter diesen Umständen kennengelernt habe. Und wir reden auch wirklich nur über Dinge wie emotionale Stabilität. Das führt so weit, dass wir auch, keine Ahnung, du triffst dich halt einfach in irgendeiner Fußballbar und redest trotzdem drüber, weil das sozusagen das Thema ist, das uns zusammengeführt hat, das uns verbunden hat. Und das funktioniert. Also das ist auch gar nicht irgendwie, wie soll ich sagen, das klingt auch gar nicht unmännlich oder irgendwie oder schwach, sondern Männer können unglaublich gut darüber reden und vor allen Dingen können sie es mit Männern machen. Also es ist viel einfacher natürlich mit einer Frau über die eigenen Gefühle zu reden, aber das ist nicht der Real Deal, sondern unter Männern ist es halt immer noch, okay, du verstehst wahrscheinlich doch ein bisschen eher, wie es ist, so sozialisiert worden zu sein, wie ich es bin. Und ich sag mal so, mit meinen Standardfreunden geht das natürlich auch, aber ich hab meine Standardfreunde halt unter dem alten Code kennengelernt und ja, deswegen genau, landen wir immer wieder auf der Schiene.
Ja, weil dann mit den Kliniken...
Standardfreunde,
ja, oh Gott, deine alten Freunde. Genau. Die Klinik-Buddies, da habt ihr es ja wirklich dann auch zusammen gelernt und trainiert, darüber zu sprechen. Ich frage mich gerade, wenn jetzt Männer zuhören, wie schafft man das im Standardfreundeskreis auch zu etablieren? Oder auch, das ist ja ein riesiges gesellschaftliches Thema, das betrifft deinen Sohn, deinen Vater, dich als Vater und Mann. Wie kriegen wir das aufgebrochen?
Mein Tipp wäre, als Mann das Ganze als Krieg zu begreifen, als Kampf.
Das ist sehr männlich,
ja?
Schlecki.
Ja, es ist ein Kampf und es ist wirklich wahnsinnig, wahnsinnig schwer. Und du hast ja gerade selber angesprochen, ich bin ja quasi Vater von zwei Söhnen und ich würde denen das wirklich sehr, sehr gerne ersparen. Also das sind einfach auch so Dinge. Ich habe halt zum Beispiel als Kind war das Mantra immer, Indianer kennt keinen Schmerz. So. Und wenn ich geweint habe, dann habe ich geweint wie ein Mädchen. Und das sind so einfache Sachen, wenn man das versucht zu identifizieren, dass zum Beispiel eben Jungs sich auch, dass sie auch aufgerufen werden zu weinen. Also allein schon durch Kultur, durch Serien, die sie sehen oder auch durch Kinderbücher, fangen sie schon an, den Harten zu spielen. Und wenn du weißt, an dieser Stelle müsste mein Kind eigentlich weinen, versucht es irgendwie tapfer zu sein. Und da versuchen wir halt eben genau an dem Punkt zu sagen, Alter, lass es raus, es spart dir langfristig ganz, ganz viele Probleme.
Ich finde das ein perfektes Schlusswort. Das nehme ich so mit. Danke dir für diese gute Stunde.
Ich bedanke mich.
Vom Friedhof. Das war eine gute Stunde mit Schlecki Silberstein. Und ich habe es ja schon ganz am Anfang dieser Folge gesagt, ich hatte früher einen gar nicht mal so guten Eindruck von diesem Mann und mir wirklich schon x verschiedene Erklärungen dafür überlegt. Aber darauf, dass er einfach seine Unsicherheit kaschieren könnte, wäre ich tatsächlich nicht gekommen. Ich nehme also für mich persönlich heute mit, dass es fast immer eine gute Sache ist, über meinen Schatten zu springen und ehrlich zu Leuten zu sein. Auch wenn das vielleicht erstmal unbequem ist. Es bringt uns einander näher. Und dann fand ich auch echt interessant, dass ausgerechnet der Satiriker Schlecki sagt, dass ihm die Welt zu politisch geworden ist und dass er immer häufiger struggelt, sich eine eigene Meinung zu bilden. Das ist für mich wirklich was sich durch die letzten Monate in diesem Podcast durchzieht, aber auch in den Gesprächen in meinem persönlichen Umfeld. Irgendwas tut sich da gerade in der deutschen Debattenkultur, ist im Wandel und ich weiß nicht, ob zum Guten oder eher zum Besorgniserregenden. Mein Name ist Eva Schulz. Ihr findet mich und Deutschland 3000 auf Instagram und überall, wo es Podcasts gibt. Jeden zweiten Mittwoch kommt eine neue gute Stunde. Und ich habe übrigens neulich gelernt, dass es jetzt auf Spotify neben dem Folgen-Button auch noch eine Glocke gibt. Wenn ihr die aktiviert, dann kriegt ihr bei jeder neuen Folge eine Benachrichtigung, verpasst also nichts mehr. Auch nicht mein Gespräch mit Luisa Neubauer in 2 Wochen. Ich freue mich, wenn wir uns dann wieder hören. Bis dahin, macht's gut.
Deutschland 3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, Puls, UFM, Unser Ding und Funk.